ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Guten Morgen, herzlich willkommen zum HR1 Talk. Heute geht es um ein Datum, das die Welt verändert hat. Der 8. Mai 1945, vor 80 Jahren, hat die deutsche Wehrmacht kapituliert. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende. Deutschland und weite Teile Europas lagen in Trümmern. Über die Zeit nach diesem historischen Tag spreche ich heute mit Klaus Honold, Stadthistoriker aus Darmstadt und früher Lokalredakteur beim Darmstädter Echo. Hallo Herr Honold, herzlich willkommen.
Ich grüße Sie an diesem Morgen.
Warum ist Darmstadt geeignet, über die letzten Kriegsmonate und die ersten Jahre der Nachkriegszeit zu sprechen?
Ich würde sagen, das sind vor allen Dingen zwei Gründe. Wenn wir über das Kriegsende sprechen, da schwingt ja schon, das sind zwei Silben oder drei Silben, da ist das Wort Krieg enthalten und man kann das Kriegsende nicht ohne den Krieg denken. Und Darmstadt ist leider vom Krieg sehr schwer getroffen worden. Es war eine von den vier deutschen Städten, die bei einem Luftangriff mehr als 10.000 Menschen verloren haben, Menschenleben. Das ist das eine. Und das Zweite, es gehört zu den frühesten Städten, jedenfalls in Hessen, die von den Amerikanern erobert oder befreit wurden.
Warum ist diese Zeit zu Ihrem Thema, ich würde sogar schon sagen, Lebensthema geworden, Herr Honold?
Das hat einmal familiäre Gründe. Mein Vater war sehr lange im Krieg in Sibirien in der Gefangenschaft, kam 48 zurück. Und das, was er aus dem Krieg mitgebracht hat an seelischen und körperlichen Verwundungen, hat zu einem sehr frühen Tod geführt, hat also meine Familie sehr beeinträchtigt. Und dann war Darmstadt auch, also ich bin in einer Stadt aufgewachsen in den 60er Jahren, in der der Krieg noch sehr stark anwesend war. Also noch viele Trümmer oder nicht richtig wiederaufgebaute Häuser. Es war amerikanische Garnison. Und letztendlich irgendwann wollte man wissen, was da war. Und so kam es dann dazu und ja, richtig, ich war Lokalredakteur und ich glaube auch die Begegnung mit der jüdischen Gemeinde hat so die Geschichtsthemen, dann Stadtgeschichtsthemen, Architekturthemen zu meinen Themen werden lassen.
Über die letzten Kriegsmonate und die Jahre nach der Nazizeit werden wir heute in HR1 sprechen. Danke, Herr Honold, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Sehr gerne, ja.
HR1.
Genau meins.
Darmstadt war eine der ersten hessischen Städte, die von den Amerikanern eingenommen wurden. Das geschah schon vor dem 8. Mai. Wir gehen jetzt also erstmal noch ein bisschen weiter zurück. Am 11. September 1944 fielen Bomben auf Darmstadt. Tausende Menschen kamen ums Leben. Herr Honold, um zu verstehen, was damals passiert ist, nennen Sie doch mal die Zahlen, die man heute kennt.
Genau kennen tut man sie nicht. Also in den Sterbebüchern des Standesamtes Darmstadt sind um die 9.000 Tote verzeichnet, die nicht alle auf diese Nacht zurückzuführen sind, aber sehr wesentlich. Man geht heute von etwa 11.000 Toten aus, die in dieser Nacht oder kurz nach dieser Nacht oder in den Monaten danach dann auch gestorben sind. Also wirklich Bombenopfer waren.
Wie viele Bomben sind in dieser Nacht auf Darmstadt gefallen?
Ich glaube um die 200.000. Allein an Brandbomben und Sprengbomben waren es einige Tausend. Aber es waren vor allen Dingen die Brandbomben. Nicht in jeder Stadt, die stark zerstört wurde, hat sich ein Feuersturm, also wirklich mit diesem Begriff belegt, entwickelt. In Darmstadt ist es aber geschehen.
Sie haben mit Überlebenden von damals gesprochen. Erzählen Sie uns die Geschichte von Walter Schwebel.
Ist einer von den Menschen, die ich befragt habe, den Herrn Schwebel sogar sowohl zur Brandnacht als auch eben zum Kriegsende. Und mit dem hatte ich neulich im Rahmen eines Filmprojektes ein Interview geführt. Der wohnte etwas an einem südlichen Wohnviertel Darmstadt-Bessungen. Es war ein Haus mit Garten an der Heidelberger Landstraße. Die Familie hat das überlebt. Die haben sich im Garten versammelt und hatten im ersten Augenblick auch gedacht, das Haus hat diese Nacht überstanden. Und dann sah man aber, dass im Dach eine Brandbombe sich entzündet hatte. Und er erzählte, die Familie stand da und sah das Haus langsam niederbrennen. Zu dem Zeitpunkt wussten die Leute noch nicht, dass die ganze Stadt brannte. Man muss sich heute vorstellen, es gibt ja wenig Filmaufnahmen aus dieser Zeit, dass da ein ungeheurer Lärm war, der Wind, der Sturm, heulte, schreien, und aber vor allen Dingen die Flammen. Und jeder musste gucken, wo er dann, wie er da rauskam, sofern er nicht in der Innenstadt war, wo kaum ein Mensch überlebt hat.
Weiß man, wer das letzte Bombenopfer in Darmstadt war?
Ja, einen Tag bevor die Amerikaner, also die US Army, nach Darmstadt eingezogen sind, kampflos im Übrigen, ist noch ein Zahnarzt im Darmstädter Vorort Eberstadt gestorben, Dr. Hermann Stange, der also den Krieg wie auch seine Familie und die Leute drumherum, unbeschadet überlebt hatten. Was in der Erzählung des Kriegsendes oft vergessen wird, ist, dass das fast bis zum letzten Tag eine sehr blutige Angelegenheit war. Die amerikanischen Soldaten hatten noch viele Opfer, aber auch der Weg von Oppenheim, wo sie über den Rhein gekommen sind, bis nach Darmstadt, also der Weg durchs Ried, was so 2 Tage gedauert hat, hat auch auf der Zivilbevölkerungsseite noch sehr viele Opfer gefordert. Und es wurde immer noch gekämpft. Es waren noch deutsche Soldaten da, es war noch SS da, es wurde geschossen. Und in Eberstadt waren noch einige Militärfahrzeuge der Wehrmacht. Die Amerikaner hatten das gesehen, die bewegten sich nicht weg. In Eberstadt stand noch ein Panzer und dann hat die US-Luftwaffe beschlossen, da noch ein paar Bomben abzuladen, um die Wehrmacht zum Abziehen zu bewegen. Und der Herr Stange hatte das Pech, er wollte wissen, was draußen los ist und trat just in dem Augenblick aus seinem Haus in seinen Garten, als dort die letzte Bombe fiel und die tötete ihn.
Klaus Honnold, Stadthistoriker aus Darmstadt, ist heute mein Gast. Wir sprechen über das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren. Tag 1 nach der Bombennacht. Tausende Tote, viele Häuser zerstört, über 60.000 Menschen obdachlos. Der Journalist Klaus Honnold hat mit Zeitzeugen gesprochen und ihre Geschichten aufgeschrieben, über diese Zeit Ausstellungen und Filme organisiert und Bücher geschrieben. Oft hört man in Erzählungen Begriffe wie Feuersturm, Bombenhagel, Funkenregen. Sie finden, diese Begriffe treffen das Geschehen nicht. Warum?
Krieg ist menschengemacht. Und ich denke, wir sind im Augenblick wieder in einer Situation, wo uns das furchtbar nahe ist. Und ja, wir täglich in den Nachrichten damit konfrontiert werden, wie Menschen an den Schrauben drehen. Ich will jetzt nicht die Namen, die Länder nennen, das weiß jeder. Aber auch dort, wo die Gewalt unmittelbar ausgeübt wird, in den Flugzeugen, in den Panzern, überall sitzen Menschen, die die Geräte handhaben. Und die Vokabeln, die Sie eben genannt haben, die haben so einen Anklang an übermenschliches Geschehen, an Naturgewalten. Das erste Buch, das über die Brandnacht in Darmstadt geschrieben wurde, 1964 von dem Journalisten Klaus Schmidt, ebenfalls beim Darmstädter Echo damals, das hatte diesen Titel, die Brandnacht. Und das waren Erzählungen von Überlebenden, die damals Erwachsene schon waren, 1944. Und deren Erzählungen sind voll in diesen Metaphern. Das kam über uns wie ein Gewitter und so weiter. Und das unterschlägt eben tatsächlich das Menschengemachte. Interessanterweise, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe zuletzt, das sind die Menschen, die damals Kinder waren. Und die haben erstens mal sehr lange nicht drüber geredet. Und sie sprechen ja, die damaligen Kinder, die jetzigen alten Menschen, sprechen ja aus einer unschuldigen Warte heraus. Die waren als Kinder Unschuldige. Und die können das heute, glaube ich, klarer benennen und wissen, dass in den Flugzeugen Menschen saßen, die die Bomben ausgeklingt haben und dass natürlich auf deutscher Seite es Menschen waren, die die Verbrechen begangen haben.
Herr Honnold, wie geht es nach so einer Nacht weiter? Wie wurde in den Trümmern Nahrung organisiert, Sicherheit, öffentliche Ordnung hergestellt?
Das Kriegsende, wenn man so will, das sind mehrere Phasen. Also der erste Moment, in dem etwas sich wirklich geändert hat, war der Morgen des 12. September 1944. Man muss sich vorstellen, eine Stadt, die noch überall brennt, raucht, qualmt, überall liegen Tote. Aber auch wenn unter den ganzen zerstörten Einrichtungen natürlich auch die der Ämter waren, dieser Nazi-Staat war erstaunlich gut in der Lage, solche Sachen zu beherrschen, Hilfe zu organisieren, Verpflegung zu organisieren. Das war ein straff geführter Staat und war es auch und gerade auch noch in den letzten 6 Monaten des Krieges, in denen ja mehr Menschen ums Leben gekommen sind, auch an den Fronten, als in all den Jahren davor.
Auch Darmstadt hatten die Nazis seit 33 fest im Griff. Im benachbarten Oberramstadt gab es bis zuletzt erbitterten Widerstand gegen die vorrückenden Amerikaner. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Die Wehrmacht hat sich Schritt für Schritt und sozusagen Brücke für Brücke nach Osten und nach Norden zurückgezogen, also nach Richtung Frankfurt und Richtung Odenwald. Und es gab Einheiten, die, sagen wir mal, schlauerweise das etwas geräuschloser veranstaltet haben. Aber es gab natürlich auch die Waffen-SS, die sich immer wieder verschanzte und versuchte noch den letzten Amerikaner, der da auf der Chaussee Richtung Osten kam, zu ermorden oder zu erschießen.
Die Amerikaner haben Darmstadt besetzt und sind viele Jahre geblieben, über die Jahre nach dem 8. Mai 1945. Den Tag, an dem die Nazis untergegangen sind, reden wir heute 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges.
HR1 Talk.
Heute mit Klaus Honold, Stadthistoriker aus Darmstadt, und Klaus Reichert. Darmstadt war eine der ersten hessischen Städte, die von den Amerikanern am Ende des Zweiten Weltkrieges eingenommen wurden. Herr Honold, wie viele Amerikaner haben damals Darmstadt besetzt?
Da bin ich überfragt. Das muss ich ehrlich sagen, die Zahl weiß ich nicht. In den Darstellungen, geschichtlichen Darstellungen, den Büchern, die es gibt, ist merkwürdigerweise darüber nicht geschrieben worden. Das hat aber auch einen nachvollziehbaren Grund. In jeder Stadt, durch die die Amerikaner kamen, wurde natürlich ein Besatzungsregime etabliert, Offiziere, die dann dort für Ordnung sorgen, aber die kämpfenden Truppen sind ja weitergezogen. Dann kam Nachschub, also das veränderte sich ständig.
Wie hat die Armee sich damals organisiert in Darmstadt?
Die Armee hat zunächst mal davon profitiert, dass Darmstadt sich kampflos übergeben hatte, und die US-Army hat sich dann sehr schnell umgehört, mit wem kann sie in Darmstadt zusammenarbeiten. Da gab es einen Rechtsanwalt, Ludwig Metzger, ein Pfarrer einer katholischen Gemeinde, hatte den Amerikanern gesagt, geht mal zu dem. Der war nicht bei den Nazis. Was er dann davor getan hatte, ist ein anderes Thema, wie bei allen Deutschen. Aber der schien unverdächtig, und den hat man zum Oberbürgermeister gemacht. Er war es dann von 45 bis 51. Und gemeinsam ist man dann wirklich das Allerdringendste angegangen. Das Allerdringendste waren drei Sachen. Das war ein Dach über dem Kopf, das war zu essen und ganz entscheidend Bildung. Die Kinder streunten durch die Ruinen, spielten mit gefährlicher Munition, die da rumlag. Sie drohten, wie man damals gesagt hat, zu verwildern. Dazu kamen Tausende von freigelassenen ehemaligen Zwangsarbeitern. Es waren in Darmstadt zwei große Lager eingerichtet worden von der US Army. Eines mit 20.000 Menschen, die der SS angehört hatten, die da also zentral für Südhessen gesammelt wurden. Und ein Lager für sogenannte Displaced Persons, also Leute, die aus den Lagern kamen, den deutschen Konzentrationslagern, und entlassene Zwangsarbeiter, die nicht wussten, wohin zurück. Viele der Länder, aus denen sie gekommen waren, die waren gar nicht zu erreichen. Polen, Russland.
Was bedeutete es damals, von einer fremden Macht besetzt zu sein? Darüber reden wir in 10 Minuten hier im HR1 Talk. Am Ende des Zweiten Weltkrieges besetzten die Amerikaner Darmstadt, wurden Besatzungsmacht. Klaus Honold, Stadthistoriker aus Darmstadt. Besatzungsmacht, was heißt das eigentlich? Welche Befugnisse hatten die Amerikaner?
Alle. Sie hatten, wenn man so will, politische Macht, die in diesem Fall eine militärische Macht war, eine ganze Zeit lang noch die Polizeigewalt, eine Anordnungsgewalt, und das ging dann Stück für Stück an die zivile Verwaltung über, aber auch die unterstand den Weisungen der USA. Das Besatzungsregime begann zunächst mal damit, dass in dieser völlig zerstörten Stadt die US Army die noch halbwegs heil gebliebenen Häuser und Wohnungen, vor allen Dingen dann in den äußeren Vororten, requirierten. Die Leute mussten innerhalb von wenigen Stunden ausziehen, und dann quartierten sich dort die US-Truppen ein, die Offiziere in den Villen, beispielsweise im Vorort Eberstadt, im größten Innenstadtpark, im Herrengarten. Der wurde dann abgeriegelt, wurde eine riesige Zeltstadt errichtet, in der die einfachen Soldaten hausten. Und alles, was passierte, wurde mithilfe der Amerikaner geregelt.
Wie verhielten sich die Amerikaner gegenüber dem Feind, also den Deutschen?
Das war kein friedliches Miteinander in den ersten Wochen. Es gibt diese Erzählungen von Kindern, die GIs schenken uns Schokolade und Kaugummis. Das kam dann, aber es kam später.
Wie sind die Besatzer mit den Nazis umgegangen?
Sie haben zunächst ein Lager eingerichtet, eines der größten in Süddeutschland, an der Rheinstraße, in ehemaligen Kasernen. Wunderbarerweise, das ist jetzt ironisch gemeint, haben in Darmstadt ausgerechnet die Kasernen unbeschadet, oder die meisten Kasernen unbeschadet, die Bombennächte überstanden, im Gegensatz zu den Wohnvierteln. Und in den Kasernen an der Rheinstraße, da entstand ein Lager für 20.000 Angehörige, vor allen Dingen der SS und der SA, also der doch organisierten Nazis, die da teils wirklich Monate und länger gelebt haben. aber recht gut gelebt haben. Also die sind ordentlich verpflegt worden, die hatten eine eigene Lagerzeitung, hatten ein eigenes Theater. Das ist schon gegenüber den Menschen, die in den Trümmern hausten und hungerten, war das schon ein etwas seltsames Schauspiel.
Über den Alltag im Nachkriegsdeutschland und den Umgang mit der Geschichte reden wir gleich hier im hr1 Talk. In Darmstadt gab es nach Ende des Krieges ein Gefangenenlager für ehemalige SS-Angehörige. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Und es gab ein Lager für sogenannte Displaced Persons, also Menschen, die aus Osteuropa zurückkamen, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter. Wenn wir auf die Karte von Darmstadt schauen, wo war das Lager für Displaced Persons?
Das war auf der Ludwigshöhe, also in der leichten Anhöhe, dort, wo in Darmstadt so langsam die Bergstraße beginnt. Dort befanden sich auch Kasernen. Es war ebenfalls ein sehr großes Lager, in dem zu seinen Hochzeiten um die 11.000 Menschen, darunter sehr, sehr viele jüdische Menschen, lebten. Und die wurden nicht ganz so gut verpflegt wie die SS-Angehörigen in dem Lager an der Rheinstraße. Es entwickelten sich dort wirklich schreckliche Zustände, die dazu führten, dass eine Abordnung des US-Kongresses nach Darmstadt kam. Also US-Politiker, die sich das anschauten und so entsetzt waren, dass dann danach dafür gesorgt wurde, dass dort die Verpflegung besser wurde, die hygienischen Zustände besser wurden. Es hat, das kann man auch sagen, sich dann sehr bald in Darmstadt eine jüdische Berufsschule entwickelt. Die wurde gegründet, hieß Masada, in den Ruinen eines Bahnhofs, alten Ludwigsbahnhofes, am heutigen Stäubenplatz, deren Zweck war, die jungen Menschen unter den jüdischen Überlebenden darauf vorzubereiten, auf ein Leben in Israel. Also die lernten praktische Dinge. Es war, wie gesagt, wie eine Berufsschule, die 2 Jahre existiert hat und durch die viele junge Juden hindurchgegangen sind, die dann auch nach Israel gegangen sind.
Über die Rückkehr jüdischen Lebens nach Darmstadt reden wir noch in der nächsten Stunde. Zunächst noch mal eine Frage nach einem Mann, der mir bei der Vorbereitung der Sendung aufgefallen ist, weil er mehrfach erwähnt wird. Sie haben den Fall von Walter Georgi untersucht. NSDAP-Mitglied war der Mann, Wehrwirtschaftsführer und Leiter der Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug in Griesheim. Was haben Sie über diesen Mann herausgefunden?
Der Georgi hatte also in dieser Luftfahrtgeschichte Darmstadts eine gewisse Bedeutung. Und nach dem Krieg war das so wie mit so vielen Menschen, die eine gewisse Lebensleistung hatten, aber einen Teil davon eben auch mit den Nazis und unter den Nazis. Das hat man dann gerne unterschlagen. Und in Erinnerung an ihn ist also, das war einige Jahrzehnte nach dem Krieg, dieser Platz vor diesem Flughafen nach Georgi genannt worden. Und dann hat man aber jetzt in den 2000er Jahren gemerkt, wir haben da doch einige Herrschaften, die im Grunde genommen nicht mehr würdig sind, dass Straßen und Plätze ihren Namen tragen. Und dann ist das geändert worden.
Bis 2024 trug der Platz diesen Namen.
Es gab eine Straßenbenennungskommission, die der Oberbürgermeister eingesetzt hat. Und die hat über 100 Straßennamen, beziehungsweise die Urheber dieser Straßennamen oder Träger dieser Straßennamen, sich angeschaut, deren Lebensweg. Und dann ist etwa ein Dutzend zusammengekommen, bei denen man gesagt hat, da ist es kritisch, und bei einer Reihe von ihnen, ich glaube 8 waren es, hat man dann entschieden, das können wir nicht mehr verantworten. Die sind nicht würdig, dass eine Straße oder ein Platz ihren Namen trägt.
Wie umgehen mit unserer Vergangenheit? Wie wurde in Darmstadt das Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges und die Nachkriegszeit am Leben gehalten? Darüber reden wir in der nächsten Stunde hier in hr1. Wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, mein Gespräch mit dem Darmstädter Stadthistoriker Klaus Honold gibt es natürlich auch als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek.
hr1 Talk.
Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell. Die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht wurde besiegelt. Deutschland war militärisch besiegt, das Nazi-Regime zusammengebrochen. Über 60 Millionen Tote hat dieser Weltkrieg gefordert. In vielen deutschen Städten begann unter alliierter Kontrolle der Wiederaufbau von Demokratie, Infrastruktur und Alltag. Menschen waren entwurzelt, traumatisiert und obdachlos. In Darmstadt übernahmen amerikanische Truppen das Kommando. Über die ersten Jahre nach Kriegsende spreche ich mit dem Stadthistoriker Klaus Honold aus Darmstadt. Herr Honold, Sie sind Jahrgang 58, geboren in Darmstadt?
Ich bin geboren in Darmstadt, ja, das ist richtig.
Was ist denn Ihre früheste Kindheitserinnerung?
Dazu gehören die Trucks, die Lastwagen der US Army, der amerikanischen Soldaten, die laut waren, auch die Panzer. Es war viel Militär in der Stadt. Mir als Kind hat sich das durchaus vermittelt, dass das auch Gewalt ausdrückt. Also das ist kein friedlicher Anblick gewesen. Und ich hatte als Kind, ich hatte ein bisschen Muffe, ich hatte Angst, ja.
Sie haben von Ihrem Vater vorhin erzählt, der in Sibirien in Kriegsgefangenschaft war. Wie wirkt der Krieg in die nächste Generation, teilweise bis heute in die Familien hinein?
Sehr. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Inzwischen gibt es dazu auch eine psychologische Forschung, die dieses Generationenübertragen genau ins Auge fasst. Da gibt es etwas Doppeltes. Es gibt die Familien, in denen erzählt wird und diese Erzählungen dann ein unheimliches Eigenleben entwickeln. Und es gibt mehr noch natürlich die Familien, in denen geschwiegen wurde, in denen die Generation, die den Krieg aktiv miterlebt hat, über das, was sie getan haben, über das, was sie erlitten haben, nicht reden wollten. Und die Kinder, die nächste Generation, ahnt das, weiß das, hat aber niemanden, den man fragen kann. Und so wird auch, ja, wie soll ich sagen, ein Moment der Schuld, die man nicht fassen kann, an die nächste Generation weitergegeben.
Der Stadthistoriker Klaus Honold ist heute mein Gast im HR1 Talk. Für die Alliierten war der 8. Mai 1945 der Tag des Sieges. Für viele Deutsche brach an diesem Tag die Welt zusammen. Für Zwangsarbeiter und Überlebende der Shoah war es ein Tag der Befreiung. Der Begriff Tag der Befreiung wurde erst 1985 durch Richard von Weizsäcker mit einer neuen Bedeutung aufgeladen. Herr Honold, Sie haben mit sehr vielen Menschen gesprochen. War es wirklich eine Befreiung oder dann doch eine Niederlage?
Zunächst mal muss ich sagen, dass ich den Richard von Weizsäcker sehr schätze, war damals sozusagen mein regierender Bürgermeister, ich war Student in Berlin, sehr geschätzt habe und das ebenso mutig wie entschlossen wie auch klug fand, diese Neudeutung, dieses Begriffs Tag der Befreiung. Heute sehe ich es etwas anders, wie soll ich sagen, etwas verbitterter. In der Tat, Sie haben es eben ganz so erwähnt, wie ich es auch sehen würde. Man kann Opfer befreien, aber nicht die Täter und ein sehr großer Teil der erwachsenen Deutschen gehörte eben zu den Tätern. Ob die sich befreit gefühlt haben, lasse ich dahingestellt sein. Die Kinder aber, für die war das Kriegsende ein Moment, in dem die Bomben nicht mehr fielen, in denen die Angst wich. Man merkte dann langsam, dass sich etwas Neues einstellte. Insofern ist der Tag der Befreiung kein ganz falscher Begriff und auf alle Fälle besser als die berühmte Stunde Null, mit der man früher diese Tage bezeichnet hat. Die gab es nun wirklich nicht. Und auch besser als Untergang oder Niederlage.
Stunde Null würde bedeuten, dass man das, was davor war, irgendwie aus dem Blick verliert, auslöscht. Und Stunde Null, da geht es dann wieder von vorne los.
Und dann Tisch fallen lässt, genau.
Würden Sie sagen, unfreiwillige Befreiung?
Das trifft es gut, ja. Es umfasst, wie gesagt, das, was die Kinder erlebt haben, die sicherlich im ersten Moment verdutzt waren. Sie sind ja in diesem Nazireich aufgewachsen. Und für Kinder, die 6 Jahre alt waren, etwa, also im Schulpflichtigen Alter waren, die hatten nichts anderes kennengelernt als den Krieg. Also für die war das ganz normal, dass Bomben fielen, dass man Angst hatte, diese Nächte im Keller. Und dass sich das nun änderte, das war unfreiwillig, das war nicht das, von dem sie wussten, dass das kommen würde, aber es war gut für sie.
Ich würde gerne in dieser Stunde über den Neuanfang in Darmstadt sprechen und ich möchte mit der jüdischen Gemeinde anfangen. Wer hat denn nach dem Krieg die jüdische Gemeinde in Darmstadt wieder aufgebaut?
Also von den Darmstädter jüdischen Bürgern hat kaum einer überlebt. Man kennt einen, Alexander Haas, es wird noch einige andere gegeben haben. Die ersten jüdischen Menschen, die 1945 nach Darmstadt kamen, waren amerikanische Soldaten, die auch das Bedürfnis hatten nach einem jüdischen Gottesdienst. Und es kamen dann nach und nach eben auch Menschen, die in deutschen Konzentrationslagern gewesen waren, in Polen gewesen waren und im Grunde genommen alle ganz woanders hin wollten, nach Amerika oder nach Israel. Darunter auch Josef Frenkel und seine Frau Johanna. Auch die wollten nach Amerika, aber der Josef hatte ein Lungenleiden sich geholt im Konzentrationslager. Und der blieb dann in Darmstadt, studierte hier Ingenieurwesen an der TH. Und die gründeten mit einigen anderen zusammen in einem halb zerbombten Haus die jüdische Gemeinde wieder. Das ist eine sehr bewegende Geschichte, die Geschichte der Familie Frenkel.
Klaus Honold, Stadthistoriker aus Darmstadt, heute unser Gast im HR1 Talk. Der Darmstädter Stadthistoriker Klaus Honold ist heute mein Gast. Wir verlassen die Nachkriegszeit für einen Moment und kommen zum Fragebogen, Herr Honold. Was kostet ein halbes Pfund Butter?
Keine Ahnung.
Meine schönste Reise war?
Meine Hochzeitsreise mit dem Zug, 2 Tage, 2 Nächte an die Algarve, also durch ganz Europa.
Von Kindern habe ich gelernt,
dass sie zuhören können, dass sie neugierig sind und wirklich sehr aufmerksam.
Mein Lieblingsessen ist?
Nudelauflauf.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass man sie verteidigen muss und immer wieder Menschen davon überzeugen muss, dass nicht das Einfache das Richtige ist.
Bereut habe ich?
Nicht sehr viel. Am Anfang, dass ich aus Berlin wieder zurück nach Hessen gegangen bin, aber dann fand ich es doch gut.
Ich würde gerne einen Abend verbringen mit?
Heike Brufka.
Peinlich war mir zuletzt?
Dass ich Menschen nach ihren Erlebnissen gefragt habe im Krieg, denen es sehr schwer fiel zu antworten.
Der Glaube?
Ist wichtig für mich, ja.
Ich habe Angst vor?
Waffen.
Mein Lieblingsfilm ist?
Fahrstuhl zum Schafott.
Das letzte, was ich geklaut habe, war?
Ein Buch.
Was für ein Buch war das?
Das weiß ich nicht. Da war ich Student. Gott.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Arno Schmidt.
Ich muss unbedingt noch mich bedanken bei?
Meinem früheren Restaurantleiter beim Darmstädter Echo, Klaus Staat, der mich das vernünftige Denken gelehrt hat.
Mein Lieblingsort in Darmstadt ist?
Der Herrengarten.
Darmstadt ist heute?
Eine sehr lebendige, aber auch sehr volle und sehr laute Stadt.
Herr Honold, ich werde Heike Borufka erzählen, dass Sie gerne mal einen Abend mit ihr verbringen würden. Heike Borufka, unsere HR-Gerichtsreporterin. Und ich bin sehr gespannt, ob es vielleicht dann tatsächlich mal zu einem Treffen unter Kollegen und Kolleginnen kommt.
Okay.
HR1 Talk.
Heute mit dem Darmstädter Stadthistoriker Klaus Honold und Klaus Reichert. Der 8. Mai 1945, der Tag vor 80 Jahren, als der Krieg zu Ende ging, ist heute unser Thema. Herr Honold, welche Orte gibt es noch in Darmstadt, die aus dieser Zeit stammen?
Es gibt in Darmstadt den zentralen Platz, den Luisenplatz mit dem langen Ludwig der hohen Säule, die in der Mitte steht, und direkt angrenzend das Regierungspräsidium Darmstadt. Und wenn man nur 2, 3 Schritte weitergeht an dessen rechter Seite, dann ist eine ganze Reihe von flachen Bauten mit hohen Brandmauern, die das zeigen, was vom Krieg übrig geblieben ist. Das sind notdürftig reparierte Ruinen. Und wenn man anfängt, durch die Stadt zu gehen, und ich bin sicher, dass das in anderen hessischen Städten nicht anders ist, dann entdeckt man auch heute, 80 Jahre danach, Leerstellen, die eigentlich in einer Innenstadt, wo der Grund teuer ist, nicht erklärbar sind. Das sind noch immer nicht geklärte Restruinen. Und wenn Sie durch die Wohnviertel gehen, dann sehen Sie alte Zäune, schmiedeeiserne Zäune und Toreinfahrten. Und dahinter steht ein Haus aus den letzten Jahren oder aus den 50er Jahren. Ich habe im vergangenen Jahr einen Stadtrundgang gemacht und den Leuten immer gesagt, was glauben Sie, was ist hier passiert? Warum ist das so? Ja, die Zäune sind stehen geblieben, die Grundmauern vielleicht auch, die Kellerfenster, und der Rest war weg, die Menschen sind tot. Und dann hat man was Neues drauf gebaut. Man kann die Stadt lesen wie ein Buch, und dann kommt man auch zu diesem Kriegsende.
Wir kommen zu einer ganz anderen Stadt, Herr Honold, nämlich Berlin. Sie haben sich den Song Berlin von Ideal als Musikwunsch gewünscht bei uns. Warum dieses Lied?
Weil das sozusagen die Fanfare war oder der Moment, an dem sich musikalisch zeigt, was meiner Generation damals Berlin bedeutet hat. Als ich das Abitur gemacht habe, damals war es noch nicht üblich, dass man Auslandssemester machte. Aber klar, ich wollte auch weg. Wir wollten weg, so weit wie möglich. Und da war West-Berlin einfach ein klasse Ort, weil dazwischen lag was anderes. Das war dann eigentlich doch schon Ausland. Und Berlin war ein Ort, in dem der Zweite Weltkrieg noch mal mehr sichtbar war. Ich wohnte in Neukölln im Haus, das sah wirklich so aus, als wäre der Krieg gerade erst gestern da dran vorbeigegangen. Da sah man noch die Einschusslöcher, und das war ein sehr freies Leben, und das war eine gute Zeit.
Hier kommt Ideal, hier kommt Berlin.
Ich fühle mich gut. Ich
steh doch Berlin.
Ich fühle mich gut.
Ich steh doch Berlin.
Der 8. Mai 1945 war für uns Deutsche ein Schicksalstag, der bis heute in die Biografien aller Deutscher nachwirkt. Eine Geschichte, die damals begann, wollen wir Ihnen mit Hilfe von Klaus Honold noch erzählen. Alice Greaves. Wir gehen zurück zum 11. September 1944. Herr Honold, was passierte in dieser Nacht?
Alice Greaves war ein 9-jähriges Mädchen, damals Aloysia Kopf, Eltern hatten eine Gärtnerei, aber die wohnten in der Innenstadt. Ein 9-jähriges Mädchen, das also zu den Menschen gehörte, die diesen furchtbaren Bombenangriff in der Nacht vom 11. zum 12. September erlebten. Und mit ihrer Mutter und ihrem Bruder und dem Vater noch gerade so im letzten Augenblick durchs Kellerfenster auf die schon brennende Kiesstraße geklettert sind, die Familie. Und sie hatte gar nicht gemerkt, dass Phosphorfunken ihre Beine da ganz schrecklich verbrannt hatten. Und einige Zeit nach dem Krieg kam ein junger Engländer, der mit dem Motorrad durch Europa fuhr, mit einem Freund von Italien zurückgeknattert in Richtung Großbritannien, durch Deutschland, durch Darmstadt. Es war ein Katholik, ein Zufall, so wie die Aloysia auch. Und der ging sonntags in die St. Ludwigskirche zum Gottesdienst, dann standen die zufällig hintereinander und er stieß ihr Gesangbuch runter, die drehten sich um und auch die verliebten sich. Nun war er Engländer und die Eltern von Aloysia, der Vater, sagte, das geht überhaupt nicht, die haben unsere Stadt zerstört. Du gehst hier nicht mit einem Engländer durch die Stadt.
Sie ist dann mit ihm gegangen nach England, hat ein Kind bekommen, wir müssen einen kleinen Sprung machen und ihr Sohn hat einen Film über das Leben der Mutter gedreht. Wie kam es dazu?
Das hängt mit dem 11. September zusammen. Auch die Aloysia Krebs gehört zu der Generation, die nicht erzählte, was sie im Krieg erlebt hatte. Der Junge hatte nur immer ihre vernarbten Beine gesehen, die Wunden des Krieges. Und am 11. September 2001, als die Zwillingstürme in New York angegriffen worden sind, da fiel ihr es plötzlich ein, dass das ja dasselbe Datum ist, zufällig, dass auch der Tag ist, an dem Darmstadt zerstört wurde. Und da fing sie an zu reden. Und dann der Sohn, Filmemacher in London, das ist die Geschichte, aus der ich einen Film machen möchte. Mutter, wir fahren dorthin. Dann sind sie nach Darmstadt gefahren und schon während der Fahrt auf der Fähre wurde gedreht. Und dann sind sie zu diesem Grundstück, wo das Haus stand, und sind den Weg gegangen, den dieses 9-jährige Kind in dieser Nacht mit ihrer Mutter geflohen ist. Daraus wurde der Film Running with Mom, der Weg meiner Mutter, sehr bewegender Film, der heute noch zu sehen ist.
Dieser Film zeigt eine Möglichkeit zu erinnern und einen Weg zu finden, mit der Geschichte umzugehen. Haben wir aus der Geschichte gelernt? Darüber reden wir in 5 Minuten hier in hr1. In seiner historischen Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1985 hat Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Bundestag Folgendes gesagt.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Nun sind wieder 40 Jahre vergangen. Der Zweite Weltkrieg ging vor 80 Jahren zu Ende. Klaus Honold, Stadthistoriker aus Darmstadt. Herr Honold, warum ist der 8. Mai kein gesetzlicher Feiertag? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Naja, wir haben den 3. Oktober. Und das Erleben dieser Wiedervereinigung war für die Generation, für die das eben sehr viel bedeutet hat, dann auch ein so starkes Moment, dass die Euphorie von 89 und dann eben die sozusagen das Zusammenführen und Fügen der beiden Staaten, dass es nahe lag, diesen 3. Oktober zu nehmen. Der 8. Mai ist eben sehr ambivalent. Ich finde, dass die Tage, wie kürzlich der 25. April in Italien, der Tag der Befreiung, dort heißt er ja so, Fiesta de Liberazione, dass es den Völkern gehört, die wirklich dann auch von deutscher Besatzung befreit worden sind. Ich weiß nicht, ob wir in Deutschland mal dorthin kommen, dass wir sozusagen eine abgeschlossene Meinung haben über Nazizeit, Verbrechen, Shoah und dann eben auch das Ende des Krieges. Es muss auch nicht unbedingt sein. Der 8. Mai umfasst so vieles. Ein gesetzlicher Feiertag, der dann eben doch nur ein Tag ist, an dem man ins Grüne fährt, halte ich nicht für gut.
Sie haben junge Menschen mit Zeitzeugen Interviews führen lassen. Wie haben die jungen Menschen auf das, was sie da erfahren haben, reagiert?
Betroffen, mit großem Respekt, ja, mit einer gewissen Ehrfurcht. Das war zuletzt ein Filmprojekt der Dotter-Stiftung, die Kulturprojekte und soziale Projekte betreibt und die ganz bewusst das Thema des Kriegsendes zu einer Reihe von Veranstaltungen nutzen wollte und dazu auch einen Film in Auftrag gegeben hat. Und da wurden Zeitzeugen gebeten, sich zu melden in alten Wohnheimen. Und die jungen Leute, das waren vor allen Dingen die Kamera und die Tontechnik bedient haben, Schüler, 14, 15, 16 Jahre alt. Und was die jungen Leute gesagt haben, ist, jetzt wird das greifbar, was wir zwar wissen, aber das zu sehen, wie schwer sich jemand tut, zu erzählen, wie dankbar andererseits die alten Menschen auch waren, das nochmal erzählen zu können. Die waren ganz still, die jungen Leute, und sehr ehrfürchtig, haben sogar vergessen, ihren eigenen Namen zu nennen.
Nach 80 Jahren gibt es nur noch wenige Zeitzeugen. Wie kann man trotzdem ein Gefühl für diese Zeit vermitteln? Nicht nur das Wissen, sondern auch ein Gefühl.
Also im Augenblick ist es so, dass wir den Krieg erleben, der in der Ukraine tobt, gegen das ukrainische Volk. Und wir uns in irgendeiner Weise dazu stellen müssen. Und jetzt ist wieder die Frage, Wehrpflicht einzuführen. Es gibt Politiker, die sagen, wir müssen schon Kinder an die Kriegstüchtigkeit gewöhnen, an den Gedanken gewöhnen, dass hier eine Generation heranwächst, die vielleicht tatsächlich wieder Krieg erlebt. Das heißt also, da ist etwas, was sehr virulent ist. Und allein das führt uns dazu, nochmal zu überdenken, was Krieg heißt und was Menschen, die noch unter uns sind, erlebt haben im Krieg. Also jedes Zurückdenken an den Krieg macht uns den Krieg, der uns hoffentlich nicht bevorsteht, aber bevorstehen könnte, plastischer.
Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Herr Honnold, haben Sie da was für uns?
Nicht zu vergessen.
Das Buch von Klaus Honnold heißt To Destroy Town. Wer tiefer einsteigen möchte in das, worüber wir heute gesprochen haben, dem sei das Buch unbedingt empfohlen. Und für alle, die später eingeschaltet haben, dieser Talk mit Klaus Honnold, den gibt es auch wie immer als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Danke für Ihre Zeit und alles Gute, Herr Honnold.
Vielen Dank.
HR1, genau meins.